Ernst. Freitag, 30. August 2019. Spatenstich. Was bedeutete dieser Tag für Sie?
Ja, das war für unsere Stiftung ein sehr wichtiger Tag. Wir haben praktisch das Go bekommen für den Bau unseres Museums. Und Sie haben selbst gesehen, auch Sie haben die Besucher gesehen, die da waren. Es war die Wiesbadener Kulturszene da mit Politikern, mit allem. Also ich war sehr froh. Und man konnte auch anhand der Reden, die gehalten wurden, erkennen, dass man überall froh ist, dass es endlich begonnen hat. Und ja, natürlich, wir auch.
Sie sagen das so ziemlich cool. Also ich hatte den Eindruck, es war ein bewegender Tag für sehr viele Menschen und für Sie auch.
Ja, ich hatte schon viele bewegende Tage in meinem Leben. Das soll ich jetzt nicht sagen, dass der bewegendste war. Aber es war schon ein bewegender, aber ich weiß noch, was auf uns alles zukommt. Und das war der Anfang. Und wir werden im Laufe der nächsten Jahre noch so viele Probleme bekommen, die auch bewegend sind, also auf eine ganz andere Art und Weise bewegend sind. Nämlich, dass wir, wie jetzt beispielsweise, dass wir auf Beton stoßen, wo niemand mitgerechnet hat und. Das heißt, Bauverzögerungen haben, mehr Geld in die Hand nehmen müssen und. Das sind alles bewegende Momente. Und wobei ich zugeben muss, es war schon ein besonderer Tag, ja.
Ich hatte noch angenommen, es ist auch das Ende jetzt von etwas, nämlich von der Vorbereitungszeit. Und das ist auch ein wichtiger Moment.
Ja, das stimmt. Die Vorbereitungszeit bis zur Genehmigung. Die Genehmigung des Hochbaus erwarten wir ja noch in diesem Jahr. Aber es ist der Beginn, die Genehmigung des Baubeginns. Insofern ist der abgeschlossen und jetzt geht es los mit dem Tiefbau. Und hier kommen schon die ersten größeren Probleme auf uns zu. Aber Probleme sind einfach dafür da, dass man sie meistert. Und wir haben keine Angst davor.
Hat es schon ein Problem gegeben, dass plötzlich etwas gefunden wurde, was eigentlich nicht gefunden werden sollte?
Ja, das hat es. Und zwar ist Beton gefunden worden. Man hat festgestellt, dass dort nach dem Krieg im vorderen Bereich ein Parkhaus war. Und dieses Parkhaus hatte teilweise ein Betonfundament. Und dieses Betonfundament war nirgends eingezeichnet. Und als wir jetzt beginnen wollten mit Bohrungen, haben wir festgestellt, dass überall starke Eisen im Boden drin sind, dass Beton im Boden drin ist. Und das hat uns hier viele Tage gekostet und wird uns auch noch logischerweise viel Geld kosten.
Und in einem überschaubaren Ausmaß oder ja, ist das zu bewältigen in relativ kurzer Zeit?
Ja, das ist zu bewältigen in relativ kurzer Zeit, aber wir reden immerhin von 8 bis 14 Tagen Verzögerung durch diesen Beton.
Ich würde gerne mit Ihnen über die Architektensuche sprechen. Sie hatten die Idee, ein Museum zu bauen. Dann haben Sie überlegt, wer könnte das machen. Sind Sie gleich auf Fumihiko Maki gekommen?
Also ich muss sagen, die Architektensuche, die gab es nicht. Weil ich kenne Fumihiko Maki seit 25 Jahren. Wir sind befreundet. Ich kenne das, was er in seinem Leben geschaffen hat, den größten Teil. Ich kenne seine Arbeitsweise, seine Vorgehensweise und ich fand immer, der ist der beste Architekt, den ich mir vorstellen kann, wenn ich mal was baue. Und er hat ja für uns schon in Japan gebaut, das heißt das Haus der Hoffnung in Natori, nördlich von Fukushima, das hat er ja für uns gebaut. Und für mich war klar, wenn es ein Museum gibt, dann wird er das bauen und sonst keiner. Insofern gab es für mich nie die Frage, wer wird Architekt?
Was ist denn das Spezifische, das Sie überzeugt hat?
Maki ist jemand, der, und das sieht man nach all seinen Bauten, für den Mensch baut. Maki baut nicht für sich. Maki baut keine Riesengebäude mit Dächern, die es noch nie gab, oder Fassaden, die es noch nie gab. Maki baut in erster Linie für das, was dort drin geschehen soll, für den Mensch oder für die Kunst. Das heißt, so einfach wie möglich mit den bestmöglichsten zur Verfügung stehenden Materialien.
Und welche seiner Ideen haben Ihnen denn besonders gefallen, wenn Sie die Arbeit von ihm so lange schon verfolgt haben und begleitet haben?
Also ich würde behaupten, dass Maki jemand ist, der den Bauhausstil verfeinert. Also Bauhausstil ist nun mal ein sehr einfacher Stil und er hat diesen Stil noch verfeinert. Er hat diesen Stil zu einem, ja, das sieht man an all seinen Bauten, ob es Museen sind oder ob es Gebäude sind, Das ist etwas, was er umgesetzt hat. Das ist typisch Marquis. Das heißt, ein verfeinerter Bauhausstil.
Marquis war öfter in Wiesbaden und kennt die Umgebung, in der das Museum stehen wird. Hat er in seinem Entwurf darauf Rücksicht genommen?
Ja, Marquis erkennt die Gegend hier sehr gut, weil er hat mich hier in Wiesbaden schon oft besucht. Wir kennen den Rheingau. Er kennt auch dieses Grundstück. Und er hat in den Vorplanungen extrem Rücksicht genommen auf das Umfeld. Wenn Sie beispielsweise sehen, wir bauen ja nicht nur einen viereckigen Block, sondern der Block ist wieder aufgeteilt in verschiedene Blöcke. Und diese Blöcke orientieren sich an den Häusern, die gegenüber auf der Wilhelmstraße stehen, die hinten entstanden sind. Das heißt, alles, was dort passiert, hat Gründe, warum es so ist. Jetzt also zu sagen, naja, es kommt hier ein viereckiger Block, der wird es wohl werden, das ist klar. Wir können auch keine Jugendstilornamente an die Wand hängen, das geht nicht. Aber er orientiert sich absolut an seiner ganzen Entwicklung. Das wird man am besten sehen, wenn man in das Museum reinkommt. Wie vielfältig, wie viel Möglichkeiten es gibt, Blickwinkel zu haben. Das ist schon extrem. Und das kann man nur, wenn man sich ganz, ganz genau damit befasst. Und das hat er monatelang gemacht. Das heißt, bis die ersten Entwürfe, das waren 4 Monate, bis er mit den ersten Entwürfen rauskam. Also hier in Wiesbaden hat er 6 Monate Zeit gehabt, um den ersten Entwurf zu machen, den er hier selbst vorgestellt hat, hier in Wiesbaden.
Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären, inwiefern er Rücksicht genommen hat auf die Umgebung und darauf, wie das Gebäude aussehen soll?
Ja.
Könnte man das erkennen von außen als Laie?
Ja, man muss aber dazu einiges wissen. Man muss beispielsweise wissen, dass die Stadt es als Vorschrift herausgebracht hat, dass wir entlang der Rheinstraße und entlang der Wilhelmstraße bauen. Das bedeutet, das Gebäude musste schon mal rechteckig werden. Das hat einfach die Forderung ergeben. Wenn Sie parallel zur Rheinstraße bauen und parallel zur Wilhelmstraße, nämlich dort, wo früher das Hotel Victoria stand, dann haben Sie automatisch schon einen rechteckigen Kubus, ein rechteckiges Gebäude. Das ist das Erste, das ist vom Äußerlichen her. Weiterhin ist es so, dass wenn Sie Kunst hängen, können Sie keine Fenster, das heißt keine Fenster anordnen, obwohl wir das zum Teil gemacht haben, wegen der äußeren Ansicht. Auch darauf ist Rücksicht genommen worden. Wir haben zum Teil Fensteröffnungen gebracht, die normalerweise nichts zu suchen haben, die aber reingekommen sind, um einfach eine Teilung des Gebäudes dadurch auch zu bringen. Und das ist geschehen aufgrund der Rücksichtnahmen, dass man parallel zum heutigen Landesmuseum und wieder die Aufnahme der Villen als eine Ebene. Das heißt, die Commerzbank bleibt zurückgesetzt, aber die Ebenen der Villen und die Ebene des Museums werden aufgenommen. Genauso gut wie die Ecke auf der anderen Seite der Wilhelmstraße. Und wenn Sie sich die Häuser mal ansehen, die dort gebaut worden sind, gibt es Abschnitte. Und diese Abschnitte finden Sie auch im Museum. Wenn Sie genau sehen, werden Sie das finden. Wenn Sie nur vorbeigehen und sich nur das ansehen, werden Sie das kaum sehen. Aber wenn Sie sich mal ein bisschen mehr Mühe machen und vielleicht auch das eine oder andere Buch, was dann später dafür da auch zu kaufen gibt, mal durchlesen, werden Sie feststellen, dass man sich extrem viel Mühe gemacht hat, seinerseits, dass das Gebäude in das Umfeld passt.
Ja, da sind die Wiesbadener, denke ich, auch ein bisschen allergisch oder gebeutelt, weil sie kennen ja die Geschichte, dass Helmut Jahn hier einen Entwurf aus der Tasche geholt hat, aber nie in Wiesbaden war, sich also gar nicht damit befasst hat, mit den Gegebenheiten. Das ist damals bei vielen Leuten natürlich schlecht aufgestoßen. Und es ist dann schön zu hören, dass Marquis hier gewesen ist und sich so intensiv damit beschäftigt hat.
Ich weiß nicht, ob Helmut Jahn wirklich nie hier in Wiesbaden war. Ich denke, es ist falsch angepackt worden damals. Und ob der Architekt alleine daran schuld war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Helmut Jahn ein sehr guter Architekt ist. Und das hat mich alles schon ein bisschen überrascht. Ich will nicht damit sagen, dass mir der Entwurf gefallen hat, aber ich habe einige Sachen gestört, wozu ich gar nicht sagen will. Nur wir haben diesen Fehler nicht gemacht. Und der Architekt hätte nie beginnen zu planen, ohne das Grundstück zu fotografieren. Der hat das Grundstück in allen Seiten fotografiert. Das war vor einem Jahr schon, als er hier war, vor anderthalb, nicht vor einem, sind schon 2 Jahre her. als er hier, als ich mit ihm hier im Rheingau war, 2 Tage, und dann hat er sich das Grundstück genau angesehen und fotografiert und sich schon Skizzen gemacht. Diese Skizze hat niemand gesehen, die hat er in seinem Blog, den hat noch nie jemand gesehen, wo er skizziert hat, wie das Gebäude aussieht. Und er hat dann irgendwann später mal eine Skizze gemacht für den Professor Jäger, das ist ja so ein Kulturkritiker hier oder Architekturkritiker. Und er hat ihm das gezeigt und er war dann überrascht, wie das damals aussah und wie es heute aussieht. Fast identisch. Sehr gut.
Es wird im Museum einen japanischen Garten geben. Also das heißt im Innenhof.
Nein, es wird einen Garten geben, der an einen japanischen Garten angelehnt ist, aber komplett modern interpretiert wird. Wir werden keinen japanischen Garten erleben, wie der, ja, wie man den am Goldenen Pavillon irgendwo in Japan sieht.
Bisschen schade.
Ja, aber das würde wiederum nicht zum Museum passen.
Ja.
Wir zeigen dort abstrakte Kunst, ja, die nach dem Krieg entstanden, ja, ist. Und,
ist klar.
Und ich glaube, was er gemacht hat, ist, er hat den Garten so aufgebaut wie ein Gemälde einer japanischen Künstlerin. Und wenn man das Bild irgendwo sieht, kann man erkennen, dass dieses Bild als Vorbild für die Gestaltung dieses japanischen Gartens ist, dieses sogenannten japanischen Gartens. Aber man wird den als japanischer Garten in der Form nicht erkennen.
Gibt es denn da auch einen Bezug zu Wiesbaden?
Nein, das gibt es nicht. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, dass wir Materialien des Kochbrunns, das abgelagerte Material, dass man das verwenden kann. Das ist ja rötlich, das ist ja eine sehr schöne Farbe. Wir haben auch Muster gemacht, wir haben das probiert. Aber wir wissen nicht, wie sich das auf lange Zeit hin verhält. Und wenn wir beispielsweise dieses Material in eine Spachteltechnik einarbeiten, dann wissen wir nicht, wie sich das hinsichtlich der Rostpartikel und verhält. Deshalb haben wir das eben rausgelassen, weil uns das Risiko zu hoch war. Ansonsten gibt es keinen direkten Bezug zu Wiesbaden.
Hätte ja sein können, also weil das Wasserthema ja für Wiesbaden wichtig ist,
ja,
dass Sie Überlegungen in dieser Hinsicht gehabt hätten, aber ja, das...
Nein,
nicht der Fall.
Wasser haben wir hatten ursprünglich mal Wasser in dem Innenhof drin, aber das hat uns so viel Probleme bereitet, weil wir auch, das ja nach oben offen ist und wir dann auch mit viel Wasser rechnen müssen. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht noch zusätzlich Wasser reinbringen. Das hätte uns sehr viel Mühe gemacht. Es wäre gegangen, aber der Aufwand wäre nicht in Relation, hätte nicht so in der Relation zum Optischen gestanden.
Ja, hoffentlich haben Sie nicht zu viel Wasser von oben.
Ja, hoffentlich. Wir haben derzeit viel Wasser von unten. Das ist eher das Problem. Aber von oben, ja, haben Sie recht, können wir auch nicht gebrauchen. Nein.
Sie haben sich bislang unermüdlich um das große Ganze, wie auch um alle Details gekümmert. Ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo Sie ein bisschen loslassen können? Wollte ich Sie eigentlich fragen, aber nun haben Sie schon erzählt, dass das gar nicht der Fall ist, weil Sie sich permanent kümmern müssen, weil immer irgendetwas passiert, was nicht vorgesehen war.
Ja, man muss dazu aber sagen, wenn man müssen, ist ein bisschen, ist eigentlich falsch. Ich bin jemand, wenn er was baut, dann kümmert er sich darum. Und wir nehmen ja hier viel Geld in die Hand. Und ich möchte für dieses Geld auch das Beste bekommen. Und ich bin selbst, habe oft in meinem Leben gebaut, und ich bin selbst auch, habe auch ein bisschen Ahnung von den verschiedenen Materialien, Bauabschnitten. Und es ist ganz klar, ich werde jeden Tag vor Ort mal sein. Und wenn ich an dem Tag nicht kann, wird mein Mitarbeiter vor Ort sein. Das heißt, wir werden uns jeden Tag um das Gebäude kümmern und sind auch heute die Woche 2-mal in Frankfurt bei den Architekten, um mit den Bau- und Fachingenieuren zu reden. Aber das heißt, das ist aber keine... Das machen wir gerne. Das ist jetzt nicht so, dass es unbedingt für uns ein Problem bedeuten würde.
Ja, man sieht ja auch, dass es wächst.
Ja, es wird schnell gehen und es geht nur dann schnell, wenn man sich selbst darum kümmert.
Sie möchten mit dem Haus und Ihrer Sammlung einen Zugang schaffen zur modernen Kunst. Der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende bezeichnete das Museum als einen Glücksfall für Wiesbaden und als besonders attraktives Element einer Wiesbadener Kulturmeile zwischen Rathaus und Schlachthof. Dieser Ansicht stimmen sehr viele Wiesbadener zu. Auf der anderen Seite sagen sie selbst, das Gebäude werde polarisierend wirken auf seine Betrachter. Haben Sie in dieser Hinsicht schon Erfahrungen gemacht mit solchen Meinungen?
Nein, derzeit noch nicht, wobei ich ab und zu schon gehört habe, aber das sind eigentlich das ist die Meinung von Einzelnen, die sich zum Bild zusammensetzen natürlich. Aber ich habe gehört, ja, warum man nicht dort einen Säulengang hat, wie nebenan in einem Museum, und warum man es nicht so macht und wieso man nicht auf die etwas Ähnliches gemacht hat, wie beispielsweise das Rhein-Main-Kongress-Center. Das hängt einfach damit zusammen, und das hat der Architekt auch klar gesagt, wir bauen ein Museum. Wir bauen keine Freizeithalle, wir bauen keine Entertainmenthalle, wir bauen ein Museum. Und wenn wir heute ein Museum bauen, müssen wir es zeitgemäß bauen und können nicht irgendetwas aus dem 18. Jahrhundert hier hinstellen. Das macht keinen Sinn und würde auch der Kunst, die dort gezeigt wird, überhaupt nicht gerecht werden. Wir reden von einem Museum, was hauptsächlich, nicht hauptsächlich, sondern ausschließlich abstrakte Kunst zeigen soll. Und dort jetzt ein Museum mit einem Säulengang hinzusetzen, das hätte schon gar nicht gepasst. Außerdem hätte es der Architekt nie mitgemacht. Er ist kein Säulenfan, sondern er ist Fan von klaren Linien. Und was hier passiert, ist ein Museum mit ganz klaren Linien.
Mit den Säulen hat ja der Architekt, der die Rhein-Main-Halle gebaut hat, gewonnen.
Ja.
Das hat den Wiesbadener ja sehr gut gefallen.
Ja.
Überall Säulen, ja. Kolonnaden und
ja.
so weiter.
Ja.
Und wenn Sie das dann in dieser Weise erklären, stoßen Sie auf Verständnis?
Ich glaube schon. Wenn man so erklärt, stößt man auf Verständnis. Also man kann nicht erwarten, dass man plötzlich alle Menschen überzeugt. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich denke, es wird eine Menge Menschen geben, die sagen, naja, das hätte man ja vielleicht mit, man hätte sich anpassen können an das oder an das oder an das. Aber das hätte nicht zu dem Stil und auch nicht zu dem Museum gepasst. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir bauen hier ein wirkliches modernes Museum und kein Museum, was beispielsweise ein ganz modernes Dach hat, wo man sagen kann, ja, wir haben in Wiesbaden ein Museum, das hat ein tolles Dach. Denken Sie an Guggenheim, in Bilbao. Sowas wäre hier gar nicht möglich gewesen. Wir haben nur 6.600 Quadratmeter zur Verfügung und mussten auf dem relativ kleinen Stück auch schon dreistöckig bauen, um überhaupt eine Ausstellungsfläche zu bekommen, die einigermaßen akzeptabel ist. Mir wäre es sehr viel lieber gewesen, wenn das Grundstück doppelt so groß gewesen wäre. Dann hätte man das auch anders planen können. Aber die Stadt sagt von Anfang an, bitte bis vorne auf die Kanten bauen. Und insofern waren uns hier die Hände gebunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Architekt war froh, weil er war der gleichen Meinung, dass man das so machen muss, um das Stadtbild wieder so herzustellen, wie es war. Das heißt, den Eingang zur Wilhelmstraße wieder so zu gestalten, wie er früher einmal war. Und das ist da schließt sich die Geschichte. Was wir hier tun, ist, die Wilhelmstraße zumindest in ihrer Form wieder so herzustellen, wie sie vorher war. Da waren keine Säulen, sondern da waren bis vorne hin, waren Wände auf der Seite und vorne. Und keine Säulen und nichts anderes, sondern Wände, allerdings mit Fenster, weil dort ja Hotelzimmer waren.
Ja, und es war Historismus, aber es war eine andere Zeit.
Andere Zeit.
Und jetzt Spektakuläres war nicht zu erwarten, also oder das sogenannte Spektakuläre, was auch immer das sein mag, weil es nicht der Stil von Marquet ist.
Das ist so. Spektakulär. Marquet ist niemand, der spektakulär baut. Selbst wenn man den Tower 4 von Gran Cero sich ansieht, ja, das Gebäude ist spektakulär, weil es groß ist und weil, wenn man reingeht, es ist wunderschön gemacht. Aber es ist nicht spektakulär. Was für ihn spektakulär ist, er hat die Scheiben so ausgerichtet, dass man das Gebäude nicht sieht. Das bedeutet, wenn Sie von vorne kommen und den Tower 4 sehen, sehen Sie alles, was sich darin spiegelt. Sie sehen alle Nachbargebäude, aber den Turm, den sehen Sie gar nicht. Und das ist einfach das, was ein Architekt ausmacht. Das macht er einfach toll. Und was er hier sagt, ist, wir bauen für die Besucher und wir bauen für die Kunst. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Und ja, und dann kommt das raus.
Polarisieren wird nicht nur das Gebäude, sondern auch der Inhalt. Zur abstrakten Moderne haben viele keinen Zugang.
Ja.
Das haben Sie auch schon erfahren, hier in Wiesbaden.
Das ist so.
Von den Wiesbadenern.
Ja, das ist so. Und ich habe auch dafür viel Verständnis, ehrlich gesagt. Wenn Menschen, die so alt sind wie ich, sagen, Ernst, wissen Sie, ich finde es hier alles toll, was Sie machen, aber ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Und wenn ich dann sage, Sie müssen sich nichts darunter vorstellen. Das ist der Vorteil der abstrakten Kunst. Dann ist man erstmal ein bisschen ungläubig. Dann habe ich sie aber beruhigt und habe gesagt, warten Sie, wenn das Museum steht, werden dort auch mit absoluter Sicherheit Vorträge stattfinden von Menschen, die abstrakte Kunst selbst schaffen, auch von Menschen, die was davon, die viel davon verstehen. Und es werden viele Menschen dabei sein, die noch nie was davon gesehen haben, aber begeistert sein werden. Und ich glaube, so wird es kommen. Wir werden viele Leute gewinnen können. Manche natürlich nicht, weil sie eben eine ganz andere innere Meinung haben.
Und wie wollen Sie die Kritiker gewinnen, die lieber ein Hotel in der Wilhelmstraße Nummer 1 gesehen hätten?
Ja, das ist also die Frage stellt sich, die dürfte man eigentlich gar nicht stellen. Weil ein Hotel ist kein Ort für die Öffentlichkeit. Ein Hotel ist geschlossen. Was wir hier haben, ist ein Ort für die Öffentlichkeit. Wir haben nicht nur so gebaut, dass wir das komplette Erdgeschoss offen haben. Das heißt, es kann jeder rein, ohne ins Museum zu gehen. Und es kann jeder rein. Ein Hotel, wenn Sie dort 5 Euro bezahlen, kommen Sie nicht in ein Hotel rein. Das heißt also, das kann man miteinander gar nicht vergleichen. Ganz abgesehen davon, dass wir von dem, was wir hier bauen, weitaus nachhaltiger bauen werden als jedes Hotel. Wir hätten ja hier von einem 3- oder 4-Sterne-Hotel gesprochen, was nach 20 Jahren oder 30 Jahren abgerissen hätte sein Geld verdienen müssen in der Zeit. Wir bauen hier also schon ein bisschen langfristiger. Und ich glaube, für Wiesbaden ist das viel besser. Ein Museum gibt es zu wenig. Hotel mag es zwar auch zu wenig geben hier in Wiesbaden, stimmt, aber Hotels kann man bauen.
Vor allen Dingen 5-Sterne-Hotels, ne?
Ja, gut, die gibt es leider hier ja nur 1 oder 2.
Und wenn Sie Sätze hören wie, kein Mensch braucht Kunst, wie reagieren Sie dann?
Gar nicht, weil das ist mir zu dumm, um da überhaupt was zu sagen. Ich kann nur eins sagen, wenn man nicht Kinder an Kunst und an Musik früh genug heranführt, dann wird unsere Wirtschaft in Zukunft Probleme bekommen, weil Kreativität ohne Musik und ohne Kunst wird nicht geweckt. Das heißt, Kreativität, entweder sie ist da oder man muss sie wecken. Man kann sie nur erlernen bis zu einem gewissen Punkt, aber Kreativität können Sie grundsätzlich nicht lernen. Entweder Sie haben sie oder Sie haben sie nicht, aber sie muss geweckt werden. Und wecken kann man durch Musik und durch Kunst.
Dazu kommen wir gleich. Darüber möchte ich gerne noch ausführlich mit Ihnen sprechen. Ich möchte aber jetzt schon nochmal auf Wiesbaden und die Kultur kommen. Wie wird in Wiesbaden mit Kultur umgegangen? Das ist so die zentrale Frage. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Museumspleiten, Stichwort Stadtmuseum, die Planungsfehler oder den Umgang mit Künstlern, was fällt Ihnen dazu ein? Möchten Sie etwas dazu sagen?
Es ist für mich relativ schwer zu sagen, wieso das mit dem Stadtmuseum so ausgegangen ist. Ich war sehr traurig, weil ein Stadtmuseum hätte der Stadt gut getan. Aber letzten Endes, ich würde heucheln, wenn ich sage, für uns ist es gut, dass es so gekommen ist. Trifft den Kern aber nicht ganz. Ich glaube, dass man hier schon unterscheiden muss. Das Stadtmuseum hätte die Stadt Geld gekostet. Hier in dem Fall ist ja so, dass unsere Stiftung alles übernimmt. Insofern war das für die Stadt sehr einfach, sich dafür zu entscheiden. Dass eine Stadt etwas wie hier so ein Museum sonst bekommt, gibt es in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr. Und was sonst die Kultur betrifft, ich glaube, ich kenne viele Leute, die sich mit Kultur befassen und die sehr engagiert sind. Also hier passiert in Wiesbaden schon sehr viel. Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Politik sich dafür weniger interessiert und vielleicht auch müsste man darüber nachdenken, ob man den Etat für Kunst, ob man da nicht was tut. Mehr für die Kunst tut. Aber Wiesbaden hätte es verdient und es liegt nicht daran, dass hier in Wiesbaden keine Menschen gibt, die von Kunst nichts verstehen oder keiner oder nicht möchten. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe erst mal durch mein Museum erlebt, wie vielen Leuten ich angesprochen worden bin, was sie alles machen hier. Das ist schon, Wiesbaden ist schon nicht so, dass es nicht kunstinteressiert wäre. Das wäre einfach nicht in Ordnung, sowas zu sagen. Und ich glaube auch, wir können viel mehr machen. Das Museum wird sicher dazu beitragen. Es wird bekannter werden. Mehr Wiesbadener werden vielleicht auch dann mal in ein Museum gehen. Ich glaube, man muss es anpacken. Und wenn man sieht, was ein Dr. Klar hier in Wiesbaden geschaffen hat, wenn Sie sehen, wie viele Besucherzahlen das Museum heute hat, dann kann man auch nur den Hut vor abziehen. Den ich auch abziehe vor seinem Vorgänger, der was Wunderbares hier geplant hat und gebaut hat. Aber man sieht schon, was ein Museumsdirektor hier alles schaffen kann. Und ich hoffe, dass es hier so weitergeht, weil das ist auch gut für uns. Denn wer nebenan ins Museum geht, da gibt es gute Chancen für uns, dass er vielleicht auch einen Blick rüberwirft. Oder umgekehrt.
Wir sind jetzt auch schon bei dem Blick nach vorn. Was muss geschehen? Wer muss agieren? Das haben Sie ja schon zum Teil beantwortet. Und die Frage ist noch, tut Wiesbaden genug für die Kunst? Da gab es neulich ein Podiumsgespräch, da waren Sie auch beteiligt. Und Kulturamtsleiter Jörg-Uwe Funk bekannte, da sei noch Luft nach oben.
Ja, da hat er sicher recht. Das haben wir auch alle so gesehen. Aber es ist nicht so, dass Wiesbaden gar nichts tut. Also das darf man auch nicht sagen. Aber ich denke, wir haben heute hier in Wiesbaden steigende Einnahmen noch für Gewerbesteuer und. Vielleicht sollte man das auch vielleicht ein bisschen abhängig machen von dem, wie es der Stadt selbst geht. Ich meine, immer einen Etat, um den nicht zu verändern und der relativ hoch ist, das sehe ich ein. Das ist für den Kämmerer hier auch schwierig. Aber vielleicht muss man einen flotenden Beitrag schaffen, dass man sagt, wenn es der Stadt, wenn die Einnahmen so hoch sind, kann man in irgendeiner Form, das kann man machen, dass man das daran bindet vielleicht. Denn die Kunst muss auch verstehen, wenn die Stadt kein Geld hat, dann kann sie kein Geld rausgeben. Das ist nun mal so. Wir leben von der Gewerbesteuer und leben von den Einnahmen der anteiligen Einkommenssteuer. Das wissen wir alle. Aber man soll sich es auch nicht so einfach machen und sagen, naja, wir geben so viel Geld aus und seit 10 Jahren den gleichen Betrag. Das finde ich ein bisschen, es könnte besser sein, denke ich.
Ich komme mal zu meinem Lieblingsthema, nämlich wir brauchen einen Think Tank in Wiesbaden. Also wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt viele Menschen in Wiesbaden, die sich für Kunst interessieren und mit Kunst und Kultur Umgang haben. Die Frage ist, das ist meine Lieblingsfrage, wie bekommt man denn diese Menschen mal zusammen? Ich denke, dass es da ein ungeheures Potenzial gibt von Menschen, die gute Ideen haben. Was halten Sie davon? Könnte man so etwas installieren, ein Think Tank für die Kultur?
Also der Begriff als solcher gefällt mir schon nicht, weil er an allen Ecken genutzt wird.
Ich sage das nur so, man kann ihn gerne anders nennen.
Ja. Eigentlich dachte ich, dass die Stadt sie hat Ausschüsse, Kulturausschüsse und, da sind ja überall Leute drin, die normalerweise davon was verstehen sollten. Aber vielleicht haben die Leute auch, gibt man den Leuten keine Verantwortung. Und wenn man niemandem Verantwortung übergibt, wird sich keiner, der was davon versteht, sich hergeben, dort auch mitzuarbeiten. Beispiel, wenn ich in einem Aufsichtsrat bin und Vorschläge mache, und keiner der Vorschläge nach 3, 4 Jahren in irgendeiner Art und Weise einen Ansatz sieht, was mache ich dann? Ich mache keine Vorschläge mehr. Das heißt, wenn ich irgendwo mitarbeite, will ich wissen, dass meine Stimme auch, selbst wenn ich abgelehnt werde, aber dass das Gremium entscheiden darf, dass man hier etwas tut, egal wo. Und ich glaube, das ist einfach das Problem. Man hat immer nur Berater, aber keine Menschen, keine Menschen, die mitentscheiden dürfen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn letzten Endes eine Stadt immer entscheidet und die Politiker entscheiden, was passiert, dann können sie tun lassen, was sie wollen. Dann werden sie keine guten Leute finden, die da mitarbeiten. Ich habe keinen Bock darauf.
Und Ihre Unternehmerkollegen, sag ich jetzt mal, die Sie kennen, haben die Ideen? Tun die genug zur Kulturförderung? Könnten die mehr tun?
Ich glaube, die tun nicht genug. Es ist ja so, dass, wenn ich an meine Unternehmerkollegen in Limburg denke, meine Firmen waren ja in Limburg angesiedelt, war ich der Einzige, der eine Affinität zur Kunst hat. Kultur ist ja nochmal, es gibt ja noch Theater, es gibt ja viele Punkte, die sich in der Kultur widerspiegeln, aber ich habe mich immer konzentriert nur mal auf Kunst. Aber da war keiner dabei, der sich dafür interessiert hätte. Und sie haben auch meines Erachtens nicht genug dafür getan. Warum? Weil man sie nicht genügend angesprochen hat. Ich glaube, wenn ich mir die Mühe mache, mit jemandem zu reden, mit jemandem mal zu sagen, pass mal auf, wir haben hier das und das Problem, können Sie sich vorstellen, dass Sie uns hier helfen können? Ich glaube, dass viel mehr Menschen, egal ob das auf sozialem Gebiet ist, auf Kunst ist oder was auch immer, wenn die Stadt ein Problem hat und man geht ganz gezielt auf diese Menschen zu, ich glaube, die wenigsten würden Nein sagen.
Sprechen Sie jetzt von den Politikern oder sprechen Sie von den Kulturschaffenden?
Ich spreche von den Politikern, weil die Entscheidung liegt ja hier bei den Politikern. Und wenn die Politiker irgendetwas vorhaben, beispielsweise die Kulturschaffenden kommen und sagen, pass mal auf, wir haben das und das vor, das wollen wir machen. Die Stadt sagt, wir haben kein Geld. Damit ist das Thema beendet. Aber wenn ich sage die Stadt, dann meine ich die Politiker. Dann könnte man sich aber fragen, geht der eine oder andere, nimmt der nicht mal einen Rand und geht mal irgendwo hin, betteln, so nenne ich es einfach mal, betteln und sagt, pass mal auf, können Sie uns nicht helfen? Ich mache das auch, ich bin bei Rotary und bin mir nicht so schade, für irgendwas zu betteln. Selbst wenn ich, das ist unser Thema. Und warum sollen das nicht auch mal Politiker machen, dass man wirklich Leute anspricht, von denen man glaubt, sie können sich das erlauben. Gleich auf welchem Gebiet. Wie gesagt, Sozial, Kunst, Kultur, das ist alles ein Thema. Und das macht man nicht. Ich weiß nicht, ob man das nicht darf. Jetzt fragen Sie mich, jetzt sage ich etwas, was möglicherweise den Politikern verboten ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Politikern verboten ist, irgendjemand zu fragen, pass mal auf, kannst du uns nicht den Kindergarten hier fördern? Wir haben Probleme, wir bekommen das Geld nicht zusammen oder gibt es da nicht eine Möglichkeit? Warum soll das nicht machbar sein? Und da wird meines Erachtens zu wenig gemacht. Das war in Limburg so, das ist in Wiesbaden nicht anders, in Frankfurt wahrscheinlich genauso. Ich glaube, das ist ein allgemeines Thema. Und Menschen wollen angesprochen werden. Gerade Menschen, die in der Lage sind, die das Geld haben, die in der Lage sind, die wollen nicht einfach was. Die wollen angesprochen werden. Die wollen um was, sage ich mal auf Deutsch, gebeten werden. Und warum kann man das nicht?
Sie haben einmal gesagt, der deutsche Mittelstand ist aus den Ideen kreativer Menschen entstanden.
So ist es.
Brauchen wir eine Kreativitätsförderung und wie müsste die denn aussehen?
Das ist relativ einfach zu beantworten, weil Kreativität wächst. Ich habe schon eben gesagt, Musik und Kunst sind zwei Bereiche, die in den Schulen sind das Nebenfächer. Wirklich Nebenfächer. Sie beachtet niemand außer den Kindern, die vielleicht von zu Hause aus schon mit Musik und Kunst gefördert werden. Aber in der Regel in den Schulen wenig. Und ich glaube gerade, dass Kunst und Musik zwei Fächer sind, die Kreativität wecken können. Weil entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und man kann sie wecken oder man weckt sie nicht. Zu sagen, naja, Kreativität kann man lernen, das ist falsch. Sie können Kreativität bis auf eine gewisse Ebene jedem beibringen, jedem. Aber echte Kreativität, die eines Unternehmers oder jemand, der als Unternehmer oder als Manager in einem großen mittelständigen Komplex tätig ist, das muss gefördert werden. Es gibt Menschen, die, ich behaupte von mir, dass ich kreativ bin, aber das war einfach Zufall, dass ich irgendwann mal selbst gerasselt hat und ich selbst auf Ideen gekommen bin. Aber ich sehe immer wieder, dass auch in meinen Firmen, wenn ich dort 5% Kreative hatte, dann ist es viel. Der Rest sind Top-Leute. Ja, sie können Kreativität nicht an der Universität lernen. Sie können so viel Promovierte haben, wie sie wollen. Das heißt nichts über Kreativität.
Erzählen Sie doch mal, wie es bei Ihnen gerasselt hat.
Ja, ganz einfach. Dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich zum einen über alleine überhaupt nichts bewegen kann. Das heißt, das, was ich vorhabe, kann ich nur im Zusammenhang mit anderen Menschen tun. Das heißt, ich muss andere, sage ich mal, in die Lage versetzen, für mich, für die Firma zu arbeiten. Und ihnen immer das Gefühl geben, und es war auch echt gemeint, immer das Gefühl, dass sie mitentscheiden mit dem, was in der Firma passiert. Das heißt, ich habe mehr kreative Leute gesucht. Und wenn ich mehr Leute gesucht habe, dann immer auf diese Ebene, pass auf, ohne dich kann ich nichts ändern, kann ich nichts machen. Als Unternehmer, ohne meine Mitarbeiter, gleich null. Und das ist das, was ich meine. Da hat es gerasselt. Das ist genau der Punkt, wo der Scheidepunkt. Ist man erfolgreich, ist man nicht erfolgreich? Und ohne Menschen sind sie nie erfolgreich. Sie können, es sei denn, sie sind ein Forscher, ein Extreme oder Erfinder und arbeiten als
Einzelgenie.
Als Einzelgenie. Aber das sind wir zum größten Teil ja nicht, sondern wir sind dafür geschaffen, andere Menschen zu nutzen. Wenn ich sage Nutzen, hört sich das vielleicht ein bisschen negativ an, sondern ich meine sehr positiv, ihnen auch ein Gefühl zu geben, dass man für eine gute Firma arbeitet, dass man für einen guten Chef arbeitet, dass man gerne arbeiten geht. Das ist das, worauf es ankommt. Und das muss man erkennen. Und das erkennen die wenigsten. Deshalb gibt es auch wenige Unternehmer.
Und Kreativität sollte eben schon im Kindesalter gefördert
werden.
Und deswegen, Sie haben immer wieder ein Thema angesprochen, das Ihnen sehr wichtig ist, die Frühförderung der Kinder. Welche pädagogischen Programme wird es denn in Ihrem Museum geben?
Erstmal ist es richtig, dass ich absoluter Verfechter bin, dass man mit Kindern in dem Alter von 7, 8 Jahren beginnt, diese an Kunst heranzuführen, an abstrakte Kunst, wenn möglich, weil es fördert, an abstrakte Kunst und das auf eine Art und Weise, die eher spielerisch ist. Wenn man heute Kinder sieht, wie die sich bewegen an jeder Ecke, die rennen einem um, weil sie auf ihr Handy nur gucken und es wird hin und her. Die Finger bewegen sich so schnell hin und her, dass das alleine schon eine Kunst ist. Die Kinder wollen wir in einem Bereich, wir haben dafür einen extra Raum geschaffen und arbeiten seit etwa einem Jahr mit der Entwicklung dieses Raumes, wollen wir über die neuen Techniken an abstrakte Kunst heranführen. Und das in Zusammenarbeit entweder mit einer Schule hier auch oder in Zusammenhang auch mit Führungen mit anderen Schulen. Also auf jeden Fall nicht nur alleine, sondern wir wollen hier eine Möglichkeit schaffen, dass Kinder, in dem Fall natürlich auch im Rahmen einer Begleitung, wir können die Kinder nicht allein durchs Museum laufen lassen, aber speziell in diesem Raum an abstrakte Kunst heranführen. Und das ist keine einfache Sache, weil es in der Form noch nicht gemacht wurde. Das heißt, wir sind dabei, das zu entwickeln. Das heißt, es muss alles im Detail aufgebaut werden. Und wir hoffen aber, dass wir in einem Jahr etwa so weit sind. Die Gespräche mit Schulen laufen schon. Also Kooperationsgespräche, das wollen wir in jedem Falle. Und es wird uns auch gelingen. Und es wäre eine gute Sache. Wir bemühen uns jedenfalls sehr und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir das schaffen.
Unser früherer Landesdenkmalpfleger, der verstorbene Professor Gottfried Kiesow,
ja,
der hat immer wieder gesagt oder gepredigt und geschrieben, sehen lernen. Und er hat Bücher veröffentlicht, ja, die heißen Sehen lernen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das Zauberwort, sehen lernen. Und das betrifft nicht nur Kinder, sondern Erwachsene ebenso.
Aber man kann schon Menschen heranführen in eine Situation, wo sie es besser sehen, wo sie es sehen lernen. Das bedeutet, es kann nicht jeder von sich aus alles sehen, sondern man muss auch Menschen heranführen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe jeden Tag was Neues und ich lerne jeden Tag was dazu. Insofern, ich glaube, es ist nichts Schlimmes, wenn ich mit 75 oder mit 80 hergehe und sage, also abstrakte Kunst ist etwas, ich kann damit gar nichts anfangen. Und ich besuche dann den Vortrag und höre zu. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Das liebe ich. Und deshalb, ich freue mich immer, wenn Leute mich, wenn sie so ehrlich sind und sagen, jetzt wissen Sie, mit abstrakter Kunst kann ich ja gar nichts anfangen. Und sage ich, Ihnen wird geholfen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, auch Menschen, die älter sind, an abstrakte Kunst heranzuführen. Und ich glaube, das wird uns gelingen, weil die meisten sind ja kunstsinnig und verstehen auch das eine oder andere. Sie müssen nicht so begeistert sein wie ich von abstrakter Kunst, aber wenn Sie rausgehen und 30% von meiner Begeisterung mitnehmen, würde das reichen. Wäre ich zufrieden.
Ihnen wird geholfen. Das ist ein schöner Schlusssatz.
Ja.
Reinhard Ernst, vielen Dank.
Gern geschehen.
Zur Bedeutung eines Raums für Kinder hat sich Reinhard Ernst gerade geäußert. Zum Schluss eine kleine Illustration dazu. Lukas ist 7 Jahre alt und interessiert sich für Kunst. Mit seinem Opa geht er oft ins Museum Wiesbaden. Hören Sie, was Lukas zur abstrakten Kunst zu sagen hat.
Also ich finde das einfach toll, wenn es auch ohne Bäume und so ist, weil man dann dem Künstler einfach nur was eingefallen ist, was er dann gemalt hat und man muss es ja nicht immer erkennen, das Bild. Und deshalb finde ich das sehr toll.
Wenn du ein Bild anguckst, abstrakte Kunst, was fällt dir dazu ein?
Also Mir fällt ein, dass da viele Farben drin sind oder auch mal wenige und dass man sich dazu selbst ein Bild ausdenken kann. Zum Beispiel, als ich das eine gesehen habe, da dachte ich, das wäre die Antarktis, weil da weiß war und drumherum war blau und da dachte ich, die Antarktis am Meer.
Und gab es noch ein anderes Bild, was du gut gefunden hast?
Ja, ich fand auch dieses Bunte mit dem Blau, Gelb und Rot. Das fand ich auch sehr toll, weil es halt so viele Farben waren und es hat mir halt gefallen, weil es so bunt war. Und mehr kann ich mir jetzt gerade nicht dazu sagen.
Ist es wichtig für dich, dass du dir etwas vorstellen kannst? Also hast du lieber ein Bild, wo eben Menschen und Tiere drauf sind? Oder ist es egal?
Mir ist es eigentlich egal, aber ich finde eigentlich fast die Bilder von der modernen Kunst besser, die wir jetzt angeguckt haben.
Und warum?
Weil man da sich halt was selbst ausdenken kann und weil sie einfach, finde ich, schöner sind.